Ein Text, der euch sicherlich sehr bekannt ist, aus dem ersten Buch Mose, im 25. Kapitel. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde. Kann man so richtig nachempfinden heute, nicht? Und sprach zu Jakob: Lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach: Verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach: So schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Meine Lieben, ich vermute, dass dieser Bericht des Alten Testamentes den meisten unter uns schon sehr lange bekannt ist. Wahrscheinlich von Kindheitstagen an. Und es ist einfach die Frage, gibt es einen Grund, den in unserem Predigttext geschilderten Sachverhalt nicht aus den Augen zu verlieren? Diese Geschichte, wie Esau seine Erstgeburt verkauft, findet man ja weiterhin in Kinderbibeln unserer Tage, die doch immer nur so eine Textauswahl treffen. Und es ist wie bei uns wohl, dass viele unserer Kinder diese Geschichte schon kennen, auch wenn sie noch sehr jung sind. Warum ist diese alte Story nicht längst so unbekannt wie weite Teile des Alten Testamentes? Ausgerechnet dieser Kuhhandel soll jetzt auch noch, so habe ich es mir vorgenommen, unter die Lupe genommen werden. Rücken wir die Gestalt des Esau in unser Blickfeld. Vorgestellt wird uns Esau als Mann, der mitten im Leben steht. Esau, der Mann der Jagd, geht dieser Beschäftigung nach und erlebt, wie als Folge aller aufgebrachten Konzentration, des notwendigen Kraftaufwandes und allen Erlebens, schlechthin einfach des Gefordertseins und Gefordertwerdens, die Müdigkeit über ihn fällt. Müdigkeit, sie macht Esau zu schaffen. Dies ist sein Los. Denn das tägliche Leben geht eben nicht spurlos an ihm vorüber. Und ich denke, ich sage nicht zu viel, wir sind heute nicht besser dran. Unser Daseinskampf, unsere Umwelt hinterlässt irgendwann und irgendwo Spuren in unserem Leben. Auch bei Prüfungen, nicht? Schwache Stellen und auch schwache Punkte genannt stellen sich ein in solchen Situationen und wir sind wie Esau an unseren schwachen Punkten leicht anfällig, leichter als gewöhnlich verwundbar. Dort kann man uns überrumpeln. Und meine Lieben, wie der Text das sagt, das geht manchmal wie der Blitz. Konkret, ein paar Beispiele. Ist das nicht so, der Überarbeitete oder der Gestresste, der neigt manchmal zum Aufbrausen und Wildwerden? Das ist ein schwacher Punkt in der Situation. Und der enttäuschte Lehrer, der ist geneigt, dann die Karre fahren zu lassen. Und es gibt es, der erfolgreiche Unternehmer, der neigt auf einmal zur Großspurigkeit. Es wird sein Wunderpunkt. Und die Politiker? die neigen zum Missbrauch ihrer Macht. Der wunde Punkt. So könnte man jetzt immer weiter das Leben durchgehen. In der Regel ist es doch so, jedem von uns macht in seiner Situation etwas Besonderes zu schaffen. Fast jeder oder jeder hat seinen wunden Punkt. Wie Esau vormals seine Müdigkeit. Ich kann mich noch an einen wunden Punkt sehr gut entsinnen aus der Schulzeit bei den Schülern. Ja, wunder Punkt war oft die Konzentration. Das habe ich auch bei meinen Nachhilfeschülern jetzt gemerkt. Hat sich also nichts geändert. Und mit dieser Einstellung ist nun weder für Esau noch für mich und dich die Geschichte zu Ende. Ausgerechnet im Augenblick der Schwäche, diese herrliche Mahlzeit. Sie fesselt Esau und übt einen unwiderstehlichen Reiz auf ihn aus. Kann man sagen, Esau ist weg. Und nur noch auf der Wellenlänge seiner schwachen Stelle ansprechbar. Es ist so, als wäre nichts anderes mehr drin. Versunken, was das Leben sonst noch bringen kann. Und auch in diesem Stück vollzieht sich die Esau-Geschichte heute immer wieder. Vielen jungen Menschen macht die Entwicklungsphase, sprich Pubertät, zu schaffen. Das ist so. Ihr ganzes Sein, sowohl körperlich und seelisch, wird davon erfasst. Das ist auf dem Weg zum Erwachsenwerden einfach da und bringt für manch einen jungen Menschen Probleme und für die Eltern dazu. In die gleiche Phase fällt auch die Überflutung mit sexuellen Reizen und die Propagierung der sexuellen Freizügigkeit. Werfen wir jetzt keinen Stein, und deswegen sage ich das auch nicht, auf die Jugendlichen. Manch ein Jugendlicher hat in dieser Zeit seine schwache Stelle. Und wird er sexuell gereizt, dann ist er weg, wie Esau. Und nur noch auf der Wellenlänge seiner schwachen Stelle ansprechbar. Das Linsengericht duftet doch so einladend. Oder da sind die Kinder durch das Vorbild ihrer gläubigen Eltern in Ehe und Gemeinde enttäuscht. Sie verstehen zum Beispiel nicht, wie man Tage oder sogar wochenlang als Christ nach einer Unstimmigkeit wortlos miteinander leben kann. Haben sie einen Knacks weg, haben eine schwache Stelle. Das verstehen sie nicht. Und der Reiz kommt, Mensch, was soll ich denn damit? Ich sage mich los von allem, was mit Jesus, der Gemeinde und dem Glauben zu tun hat. Sie sind auf den Sprung weg. Und das Linsengericht ist so duftend und so einladend. Oder da ist der beruflich Erfolgreiche. Er ist nur noch ansprechbar, wenn es um den Aufstieg geht, Familie, Gemeinde und Freundschaften. Es ist, als seien sie nicht mehr vorhanden. Ehre, Ansehen, Geld, Einfluss, wie wohltuend. Meine Lieben, das Linsengericht duftet so einladend. Meine Lieben, ich vermute, dass sich an dieser Stelle eine lange Fortsetzung anschließen ließe. Allein wenn jeder seine Erfahrung einbringen würde. Und ich unterstreiche noch einmal, wir stehen wie Esau, nicht immer in voller Frische und unverwundbar da. Das ist nicht die Wirklichkeit. Wir haben unsere schwachen Stellen und unsere Umgebung ist oft ausgerechnet so beschaffen, dass Reize unseren schwachen Punkt treffen. Und Gott fragt an dieser Stelle uns, Wo trifft das Linsengericht meine und deine Sinne? Der Bericht nimmt ja seinen Fortgang und jetzt wird die ganze Angelegenheit gefährlich. Warum? Esau, der Gereizte, verlangt nach Befriedigung. Wenn Jakob entschieden verneint hätte, für Esau wäre die Sache wohl ausgestanden. Aber nein, Jakob erkennt die Situation seines Bruders und bietet Erfüllung unter Bedingungen an. Liebe Geschwister und Freunde, hier beginnt das eigentliche Verhängnis. Wenn die Möglichkeit geboten wird, dem Verlangen unserer schwachen Stelle Befriedigung zu gewähren und die mit der Befriedigung eingehandelten Bedingungen in ihrer Tragweite überhaupt nicht erfasst werden. Und ich kann euch sagen, daran hat der Satan ein brennendes Interesse. Und er setzt alles dran, dass solches geschieht. Esau hat nur das Linsengericht gesehen, unter welchen Bedingungen er es erhalten sollte, das hat er überhaupt nicht überschaut. Und die Frage nach dem Schuldigwerden unseres Gegenüber hilft uns nicht weiter und war für Esau auch keine Entschuldigung. Und Esau lässt sich zu einem, wie ich meine, katastrophalen Schritt hinreißen. Anders kann man sein Tun wohl nicht beschreiben. Um des augenblicklichen Genusses willen wirft er Gottes Ordnung, Gottes Verheißungen und damit seine gottgewollte Zukunft über Bord. Wie argumentiert er?
Siehe, ich muss doch sterben, was soll mir denn die Erstgeburt?
Esau sieht nur noch, was für dieses Leben typisch ist, was gängig ist.
Ich muss doch sterben.
Und darauf baut er die Maxime seines Handels auf. Esau scheitert an der bedingungslosen Annahme und dem Festhalten der von Gott gegebenen Ordnung, dem Willen Gottes und seiner Verheißung. Denn das ist für ihn die Erstgeburt. Das ist Verheißung für ihn. Esau möchte wohl Gottes Willen hinterfragen und eine für ihn akzeptable Antwort erhalten. Was soll mir denn die Erstgeburt? Und hier liegt die Schwierigkeit und zur Überwindung hilft nur eins. Ich möchte es überspitzt ausdrücken. Blindes Vertrauen gegenüber den Erwartungen des lebendigen Gottes. Nun, könnt ihr sagen, blindes Vertrauen, das gab es in der Vergangenheit mit unseligen Folgen. Und solches Verhalten ist im täglichen Leben in vielen Fällen auch gar nicht angebracht. Das ist richtig. Aber unserem Gott gegenüber gelten eben andere Verhaltensregeln. Er ist die Autorität und nicht unser Kumpel. Und wenn wir versuchen, Gott zu einem Partner zu machen, dann leben wir illusionär. Gottes Ordnung, Gebote, seine Verheißung und sein Wille gelten nicht erst von dem Zeitpunkt ab, wo wir auf unser Hinterfragen eine für uns akzeptable Antwort erhalten. Esau handelt doch so. Hoch lebe, was mir die Gegenwart Genussreiches bringt. Die Zukunft ist doch ungewiss. Ich bin in meinen Entscheidungen frei und weiß schon, was ich tue. Wer will mir meine Mündigkeit nehmen? Und indem er so vorgeht und Gottes Liebe, das sind seine Verheißungen und Ordnungen, beiseite schiebt, legt er den Grundstock für eine Reihe von zukünftigen Schwierigkeiten in seinem Leben. Und sein Gegenüber wird zu weiteren Frechheiten veranlasst. Der Siegeslauf der Sünde beginnt in diesem Augenblick, wo Gottes Anweisungen so schnell über Bord geworfen werden. Meine Lieben, beim Sündenfall im Paradies geschah Gleiches. Und wie denkt Esau etwas später? Es wird die Zeit bald kommen, da man um meinem Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob erwürgen. Was im Paradies mit dem Sündenfall einsetzte, findet hier bei Esau seine Wiederholung. Und das sei vorweggenommen, wiederholt sich in unseren Tagen immer häufiger. Esau-Entscheidungen bringen eine beschädigte Zukunft. Eine Zukunft, die oft nur noch durch entscheidende Reparaturarbeiten in eine glücklichere Phase umgelenkt werden können. Und manchmal auch überhaupt nicht mehr. Und das ist tragisch. An diesem Punkt und des Berichtes fällt mir weiter auf, alles, was sich hier abspielt, das vorgenommene Geschäft in allen Phasen, hat nach außen hin den Schein der Legalität. Leistung für Gegenleistung. Was dabei zueinander ins Verhältnis gesetzt wird, das ist doch Ermessenssache der Vertragspartner. Der anerkannte Grundsatz wird nicht verletzt. Parteien, hier Esau und Jakob, sind sich einig. Dass Esau dieses Geschäft später anders beurteilt, das ändert doch nichts an der Tatsache, jetzt stimmt er zu und ist ganz dabei. Das ist im Leben ja ohnehin häufig der Fall. Vertragspartner werten ihre Geschäftsabschlüsse im Nachhinein anders als zur Abschlusszeit. Aber die Legalität des Abschlusses wird dadurch nicht aufgehoben. Wir sind im Geschehen und Verhalten bisher schrittweise gefolgt. Und hier ist die Frage, entscheiden wir auch wie Esau? Wir sind doch vernünftige Leute, die sich ihr Leben nicht so leichtsinnig verbauen. Oder? In unseren Tagen hat ja wohl ein beispielloses Überbordwerfen der Ordnung, Verheißungen des Willen Gottes nicht erst begonnen, sondern ein Ausmaß erreicht wie nie zuvor. Das, so sehe ich, das ist schon eine Parallele zum Predigttext. Irgendwann ist dieses Esau-Verhalten bei vielen unserer Mitmenschen in Gang gekommen. Siehe, wir müssen doch sterben. Was sollen uns denn Gottes Ordnungen? Oder lasst uns unser Leben genießen, denn morgen sind wir tot. Der natürliche Mensch sieht eben nur den Tod, den diese Welt als Abschluss zu bieten hat. Was kann denn da klüger sein, als vorweg mitzunehmen, wonach einen verlangt? Und der weitaus größte Teil unseres Volkes kennt kein Vertrauen mehr auf Gott. Auch ist das Denken nicht von der Gegenwart Gottes erfasst. Da ist es doch dann erst recht nicht verwunderlich, wie noch bestehende Ordnungen Gottes verworfen werden. Esau und unser Volk haben sich nicht zu eigen gemacht, was der Psalmist im 18. Psalm sagt. Da hören wir Folgendes. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinem Gott, Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir. Wie steht es um uns? Auf welche Linie bist du, sind sie, bin ich verpflichtet? Verwerfen wir um des augenblicklichen Genusses willen oder Vorteils willen Gottes Verheißung und damit unsere gottgewollte Zukunft wie Esau? Oder gilt, was der Psalmist sagt, meines Gottes Gebote werfe ich nicht von mir? Dieses Überbordwerfen der Ordnung und der Verheißung und des Willens Gottes, gewiss, das hat es in bestimmtem Umfang schon immer gegeben. Nur heute ist es, das kann man so sagen, volkstümlicher geworden. Und es hat auch die Frommen erreicht. Was alle machen, kann doch wohl nicht so verkehrt sein. Diese Modemeinung verleiht dem gesamten Verhalten nach außen hin dann auch noch die Legalität. Wie war es doch bei Esau? An dieser Stelle behaupte ich, wie zu Zeiten Esaus verbauen wir uns die Zukunft. Esau scheiterte, weil er kein Vertrauen in Gottes Liebe investierte. Im Streit, Mündigkeit, kontra Gehorsam, wo sie der Gehorsam verneint. Er, Esau, bekam doch nicht die für ihn akzeptable Antwort auf sein Hinterfragen. Was soll mir denn die Erstgeburt? Soll mir denn das halten an Gottes Wort? Und dieses Denken, das wird heute gefördert. Als Mündige in eigener Einsicht handeln, eine solche Praxis gegenüber Gott durchzusetzen, das geht schief. Das geht schief. Gottes Liebesverhältnis zu uns, welches sich in den von ihm bekundeten Ordnungen, Geboten, Verheißungen und seinem Willen vergegenständigt, ist ein Autoritätsverhältnis. Jetzt kommt etwas, vielleicht mögen das einige nicht hören. Wie gesagt, die Zerstörung dieses Autoritätsverhältnisses ist heute Tagesordnung. In den Medien wird uns permanent unsere alttestamentliche Geschichte veranschaulicht. Menschen kommen bezüglich ihrer Sexualität, ihrer Ethik, ihrer Moral in Versuchung. Situationen haben Einfluss auf Menschen, gerade so wie es bei Esau war. Und die Linsengerichte sind angerichtet. Warum soll ich mir's nicht schmecken lassen? Gottes Wille? Liebe kann doch keine Sünde sein, also schlafe ich mit einer verheirateten Frau? Lebe ich wie Eheleute, obwohl ich nicht verheiratet bin? Relativiere die Ordnung Gottes, betrüge den Staat, wo es geht. Die Befriedigung meiner Bedürfnisse mit Linsengerichten. Und Linsengerichte sind Mahlzeiten, die nicht für mich gedacht sind. Das ist die Aussage der Bibel an dieser Stelle. Und das wird in den Medien allerdings heute als normal verkauft. Füttere dich mit Mahlzeiten, die eigentlich gar nicht für dich bestimmt sind. Meine Lieben, auch noch ein heikles Thema. Die überwiegende Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen, behaupte ich auch, ist Esau-Verhalten. Um einer momentanen Befreiung willen wird Gottes Gebot und Gottes Ordnung zack über Bord geworfen. Welche Schwierigkeiten, welches Unglück viele sich damit einhandeln, das überschauen sie überhaupt nicht. Das ist der Genuss des Augenblicks. Oder ich gehe noch weiter. Thema Steuerhinterziehung. Ich weiß nicht, ob das bei den jetzigen Anträgen noch ist, aber früher stand unten immer den Satz unten, nach bestem Wissen und Gewissen wurde die Steuererklärung ausgefüllt. Ich spreche hier von Dingen, die man ja selbst erlebt hat. Wie schnell kommt man da in die Überlegung, naja, wenn du das nicht angibst, hast du einen guten Reibach gemacht. Das Denken kannst du nicht verhindern. Aber diesem Esau-Verhalten, was du da praktizieren möchtest, dem sollte man nicht nachgeben. Und das ist mitten im Leben. Und zum Abschluss der Beispiele noch eins, was mir vor 7-8 Monaten passiert ist. Wir kriegten neue Fenster im Haus, wollten die zumindest haben. Und dann kommt der Handwerker und dann sprichst du mit ihm über technische Dinge alles und dann geht's auch um die Rechnung. Und ich denke, ich höre nicht recht. Ja, wir können das dann so machen, die Fenster, die Hälfte nehmen wir als Materialkosten und die Hälfte als Lohn und dann noch den Lohn zum Einbauen. Das ist Esau-Situation. Und das Linsengericht. Das Linsengericht war hier nämlich, den Staat zu betrügen, weil der ja im Moment 40% nicht auf Handwerkerleistungen gibt. Und da musst du schon aufpassen. Ich behaupte, liebe Schwester und Freunde, hier ließe sich eine uferlose Fortsetzung anschließen. Aber ich meine, wir sind so weit vorangekommen, dass es für jeden an der Zeit ist, sich die Frage zu stellen, gibt es für mein tägliches Leben Parallelen? Und warum diese Frage so wichtig ist, das will ich euch auch sagen. In Hebräer 12 werden wir nämlich ermahnt, und jetzt ermahne nicht ich euch, und da bin ich immer so froh, dass ich das nicht machen muss. In Hebräer 12 werden wir ermahnt, und wisst ihr, was da steht? Sei kein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Schönen Gruß von Paulus. Oder Hebräer war ja gar nicht Paulus, stimmt. Man weiß ja nicht, der Hebräerbrief, nicht? Aber es ist dennoch wahr, es ist ja biblische Botschaft. Meine Lieben, dass uns ausgerechnet dieser Fall zur Ermahnung aufgegriffen wird und die Deutlichkeit, mit der sie betrieben wird, die weisen doch wohl darauf hin, wie häufig das Esau-Verhalten bei uns drin ist. Wir können uns also gar nicht so gebärden, als käme es für uns nicht in Frage, gottlos zu sein, nach der Art eines Esau. Ob Säugling im Glauben oder schon im Mannesalter, ob Pastor, Diakon, Gemeindeglied, Freund, wir sollen uns ermahnen lassen und rufen lassen. Soll denn Jesus so traurig über uns sein, wie er einst über Jerusalem war? Wie können wir uns schützen, auf dass es uns nicht so wie Esau ergehe? Schauen wir auf Jesus. Er hat diese Situation siegreich durchstanden. Auch Jesus erlebte als Folge seines Dienstes, seiner Mühen, wie die Kraft wich und die schwache Stelle mit der leichten Verwundbarkeit da war. Wie heißt es im Wort Gottes? Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und es erging ihm wie einst Esau und mir und dir. Gerade da setzte der Versucher an und reizte ihn. Ausgerechnet jetzt kommt er. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Aber in Jesus wohnte der Geist Gottes und damit das Leben Gottes. Jesus nahm das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und das Wort war in diesem Falle schwer zur Verteidigung. um die Pfeile des Bösewichtes abzuweisen. Für Jesus war es lebensnotwendig, die Schrift zu kennen. Und im Glauben gibt er auf jede Versuchung eine Antwort. Und er antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch das Mund oder durch den Mund Gottes geht. Liebe Gemeinde, was wäre für diese Welt passiert, wenn Jesus in diesem Augenblick wie Esau gehandelt hätte? Die Welt brauchte damals auch Brot. Das wäre doch bestimmt richtig und legal gewesen. Aber Jesus sieht nicht nur den Augenblick, er sieht das Ziel. Er sieht Gottes Verheißung. Und das eben alles im Unterschied zu Esau und zu uns. Momentane Erlösung vom Hunger oder ewige Erlösung für alle. Das ist allerdings für Jesus keine Alternative. Dreimal versuchte ihn der Satan, in allen Fällen lässt sich zeigen, wie Jesus jede Versuchung in gleicher Haltung meisterte. Die Richtung ist klar, nicht religiös oder sonst motivierte Anstrengungen verhelfen uns, nicht gottlos zu sein wie Esau. Jesus muss in uns, in dir und mir Gestalt gewinnen. Er ist, wie sagt es im Neuen Testament, ich glaube, das sagt aber Paulus, der neue Adam. Die neue Schöpfung, die in uns Wirklichkeit werden will. Jesus möchte durch den Heiligen Geist so in uns wohnen, dass da kein Unterschied mehr zu sehen ist. Wenn wir es zulassen, neue Kreatur zu werden, dann ist Jesus in uns zu Hause. So wie ihn uns die Bibel vorstellt. Also, wie er mit Menschen umging, wie er liebte, wie er litt, wie er handelte. Also auch Esau-Situationen durchsteht. Und vieles mehr. Uns bleibt die Aufgabe, den neuen Menschen durch Studieren der Bibel zu ernähren, durch Gebet und Gemeinschaft, und dem Heiligen Geist als treibende Kraft Raum zu geben. Je mehr dies geschieht, umso näher rücken wir dem Bild des neuen Menschen. Wer hierauf allerdings verzichtet, der hat, so behaupte ich, kaum eine Chance, vielleicht sogar gar keine. Drei Dinge sind wichtig. Der innere Mensch ist durch Bibellesen zu stärken. Wiederum nicht meine Weisheit. In Psalm 119 heißt es: Ich berge deinen Spruch in meinem Herzen, auf dass ich mich nicht an dir versündige. Wenn Christus es für nötig hielt, die Angriffe des Bösen, wie eben nachgewiesen, abzuwehren, indem er das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, zur Hand nahm, wie viel mehr brauchen wir dann diese mächtige Waffe? Ein zweiter Punkt. Es ist wichtig, dass wir beten lernen. Beten ohne Unterlass. Also beten für alles, was uns täglich, stündlich und in noch kleineren Zeiteinheiten über den Weg läuft. Da habe ich noch mächtig zu lernen. Aber wenn wir das so tun, dann werden bald wir sogar in unserem Unterbewusstsein ständig beten. Und ein drittes ist auch noch wichtig. In der Gemeinde, der Familie Gottes zu Hause zu sein. Denn da stärken wir uns gegenseitig und da herrscht sein Denken. Und da ist die Atmosphäre von ihm geprägt. Gott gebe uns Gnade, dass wir nicht den augenblicklichen Lust gewinnen, die momentane Befriedigung durch das reizende Linsengericht höher einschätzen als unsere Erstgeburt. Wenn sich das in unserem Herzen verankert von diesem Morgen, dann bin ich froh, dann habe ich nicht umsonst den Predigtdienst übernommen. Amen.